Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Ich habe heute bei dieser Sendung, bei der Nummer 263, die große Ehre, unserem Mitkämpfer zu sagen, dass er was Falsches gesagt hat bei der gestrigen Sendung.
Also
es war die 161.
Und was haben wir jetzt für eine?
Die 263.
Dann begrüße ich meine lieben Zuschauerinnen und Zuhörerinnen und meine lieben Zuhörerinnen und Hörer und alles, was da sonst noch dabei ist, jetzt heute zur 363. Und da ist die Sache wieder ausgebügelt.
Müsste ich mich ja dann rückwärts zu einer falschen Nummer äußern, zu 262. Ja, tue ich nicht, ich begrüße ebenfalls zur 263. Ich will Ihnen da so Fehler machen, wie du das gemacht hast.
Na, du bist ja nicht fähig, Fehler zu machen. Gott, das wäre ja was ganz, ganz Neues.
Gott sei Dank habe ich ihn mal erwischt dabei.
Ja, das wäre was ganz, ganz Neues. Ja. So, und jetzt geht es dir gut den ganzen Rest des Jahres, oder?
Wir sind ja gerade, wir machen diese Begrüßung nach der Diskussion, die wir gerade hatten.
Wohl wahr.
Und ich fand, das war eine sehr interessante Diskussion, die fing eigentlich so an, die Cloud, Segen oder, wie haben wir das genannt, Segen oder Seuche. Die fing so an irgendwo, dass die Cloud doch was Neues ist, obwohl es ja nichts besonders Neues ist. Wir hatten ja alles schon mal, diese Computer im Netz und alles das war ja alles schon mal da. Es klang aber am Anfang so, als könnte man da groß partizipieren damit. Und am Schluss überwiegte so ein bisschen das Nachdenkliche.
Ja, ja, klar hat das überwogen. Das ist doch selbstverständlich.
Ja, man weiß vielleicht nicht mehr, wo sie ist, wo die Daten liegen, ob die Daten richtig aufgehoben sind. Das weiß man selbst nicht mehr. Das weiß der Provider, wo ich bin. Rechtliche Probleme, wenn plötzlich die Daten irgendwo in Kasachstan liegen oder meinetwegen auch in Kanada liegen. Das sind vollkommen andere Betrachtungsweisen juristischer Art. Und das muss erst alles noch durchdacht werden, bevor die Cloud so richtig loslegen kann.
Wohl wahr, aber die Cloud ist ja schon da.
Ja, wir hatten gute Gesprächspartner dabei, Professor Dr. Jörg Schwenk.
Und von der Ruhr-Universität in Bochum. Ja,
wir hatten den Ralf Benzmüller natürlich hier von GData wieder dabei.
Ossi Urs war auch wieder dabei.
Der hatte seine guten Meinungen vertreten, finde ich. Und Chris Fischer.
Ja, ist ja nun echt ein guter Spezialist für diese Thematik.
Ja, und er ist ja immerhin der Zukunftsminister von Philip Morris gewesen bei dieser Aktion.
Ob ihn das dazu präzisioniert, hier was Gutes zu sagen?
Ja, doch. Er hing ja damals schon mitten im Internet drin und konnte das gut beobachten. Und dann Chris Fischer aus Karlsruhe, der, ein bisschen Bedenken geäußert hat in puncto Cloud, weil er arbeitet im Rechenzentrum, er weiß, was das bedeutet, wenn Daten ankommen, die verwaltet werden müssen. Und ich glaube, er hat ein bisschen Bedenken, ob das neue Wort Cloud so mit Leben ausgefüllt werden kann.
Ja, und dann sollten wir jetzt einfach mal reinhören. Der Anfang, den haben wir nicht drauf, die Begrüßung. Da hat es ein technisches Problem gegeben, aber wir steigen ganz am Anfang richtigen Diskussion ein.
Ja, das technische Problem war ganz einfach, warum soll man es nicht sagen? Wir hatten die falschen Mikrofone hingelegt, 1, 2 und 3, und die mussten einfach dann getauscht werden. Und dann waren wir alle wieder da.
Das war es, hier ein Rechner abgestürzt, der das aufgezeichnet hat. Darum ging es ja. Und der musste wieder neu hochgefahren werden. Und ab dann lief die Aufzeichnung.
Na gut.
Herr Kollege Back, da hast du wohl einen Fehler gemacht.
Nein. Wir werden das klären. Wir werden das den Arne fragen. Und ich glaube schon, dass ich da recht behalten werde.
Natürlich, machst du ja immer Fehler. Ja, toll.
Und zu meiner Seite ist noch Chris Fischer. Sie kommen von Karlsruhe und sind dort in dem, ich muss es nachlesen, Sie sind dort in dem Geschäftsführer BFK, bei dem ich erstmal gar nicht weiß, was ist BFK.
Und ich habe Anfang oder Ende der 80er, Anfang der 90er mich mit Computerviren auseinandergesetzt an der Universität Karlsruhe und habe dann eine Firma gegründet, weil die Uni Probleme sah mit der ganzen Angelegenheit und habe das dann privatwirtschaftlich begonnen. Seit 20 Jahren eine Firma in Karlsruhe, die sich mit Sabotage, Missbrauch vom Internet und mit Malware auseinandersetzt.
Mitte der 80er Jahre, da waren wir auch mit unserer Sendung, waren wir auch dabei.
Erinnere ich mich, ja.
Ja, und wir haben da was über Viren gemacht im Computer und alle haben uns eigentlich für bekloppt erklärt.
Naja, aber mittlerweile ist das ja sehr, sehr ernsthaft genommen worden. Ja. Und neben mir sitzt...
Lass mich gerade noch eines sagen. Wir hatten damals auch Vorschläge, wie man diese Viren verhindern kann. Und zwar soll man die Diskettenlaufwerke, hatten wir ja damals, die sollte man beschleunigen, damit durch die Zentrifugalkraft die Viren runterfliegen. Hat nicht funktioniert.
Ja, so. Deswegen brauchen wir heute Professor Dr. Jörg Schwenk von der Ruhr-Universität in Bochum. Stimmt das, dass man die Viren so entfernen kann? Machen Sie das heute noch so an der RUB?
Nee, wir setzen auch auf ganz klassische Antivirenprodukte, die wir im Einsatz haben und versuchen, unsere Computer davon freizuhalten. Ob das auch in der Cloud noch so einfach ist, das wird sich zeigen.
Was macht man denn so in diesem Bereich? Ihr Institut, welches Sie da leiten, was ist denn die Hauptaufgabe davon? Hardware, Software, beides oder wo sind Sie tätig?
Also unser Institut macht sehr viel. Wir sind von der reinen Verschlüsselung, Kryptographie, unterwegs bis hin zu eingebetteten Geräten, so RFID-Chips. Ich bin so, mein Lehrstuhl macht Netz- und Datensicherheit, also wir sind die Internet-Achse da in diesem Institut.
Mhm. Ja, und der Nächste hier in der Runde, der Größte, das ist, es ist wirklich wahr, wenn er da steht, also ich komme mir immer vor wie so ein Zwerg, Ralf Benzmüller von G-Data, er ist Laborleiter da und ich glaube, in dieser Welt wirst du nie arbeitslos, Ralf, oder?
Ja, das fürchte ich auch. Also, das geht schon. Also ich fürchte das auch, weil... Es ist irgendwie jeden Tag wieder spannend, eben ins Labor zu kommen und zu sehen, welche Sachen sich die Jungs wieder neu ausgedacht haben und wo jetzt gerade wieder die Hütte brennt. Also, hört auch nicht auf.
Wir können das auch ein bisschen bestätigen, denn wir machen das ja schon 4 Jahre hier gemeinsam hier auf der CeBIT. Was wir da schon alles gemeinsam durchgenommen haben, das sind ja unglaubliche Themen. Es sind, was er da so sagt, es sind 20.000 Viren täglich, die da so ankommen. 20.000. Zwar sind das nicht alles verschiedene Stämme, sondern es sind eben Derivate und so weiter. Muss man sich vorstellen, 20.000. Wochenende, gibt es das
mittlerweile
überhaupt?
Mittlerweile sind schon deutlich mehr. Also momentan geht es eher so in Richtung 30.000 bis 40.000 Dateien am Tag.
Ja, wir haben ja auch ein Jahr hinter uns. Ja.
Wir tauschen die Samples untereinander aus. Dieser Verkehr für das Austauschen der Samples sind für mich 7 Terabyte Traffic pro Monat. Das muss man sich mal vorstellen. Das kann man nur noch mit Glasfaser bewältigen, was wir da durch die Gegend schaufeln.
7 Terabyte.
Das sind etwa 40 Antivirushersteller weltweit.
Ja. Also ist ja unglaublich. Das ist ja. Und wie viel Spam machen, wenn wir das alles zusammenzählen würden?
Ja gut, die Spam ist in der letzten Zeit etwas runtergegangen. Ja. Das sind im Grunde genommen so Ausgleich von Kollektionen und wir überlegen mit einigen Partnern ein Verfahren zu etablieren, das dann nur noch die Neuigkeiten austauscht, dass man so ähnlich wie bei NetNews eben nicht redundant da das Zeug durch die Gegend schiebt.
Ich finde ja eine Entwicklung ganz gut, um den Spam zu verhindern, das ist die E-Mail. Denn die kostet ja richtig Geld und ob das einer machen will, also das frage ich mich selbst, ob ich dafür für eine unverschlüsselte E-Mail im Grunde genommen auch noch 55 Cent bezahlen soll.
Ich glaube, ja, sie ist aber doch sicher, sie ist doch von der Regierung per Gesetz beschlossen, oder?
Ja, genau.
Ossi? Ja, also ich habe mich da ja schon des Öfteren zu geäußert. Das ist natürlich alles andere als sicher. Also eine Mail, die unterwegs wieder entschlüsselt wird, um dann neu verschlüsselt zu werden, hat einen Single Point of Failure und das weiß jeder. Da kann man einfach reingreifen in diesen großen Topf.
Frage mich aber nur, warum macht man das? Warum macht man nicht die Verschlüsselung vom Endpunkt zum Endpunkt? Warum macht man sich mehr Arbeit? Ist das die Schnittstelle für BKA und so weiter?
Das ließe sich, wenn man bösen Herzens ist, vermuten. Ich will mich dazu jetzt spekulativ so nicht äußern, aber es gibt im Grunde genommen wirklich keinen realen Grund, warum man das tun sollte. Also ich habe das auch einige der Verantwortlichen für die E-Mail immer wieder gefragt und habe gesagt, bitte, es gibt genügend Systeme heute, die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung anbieten, die sind heute schon am Markt. Warum braucht man ein System, was deutlich schlechter ist und glaubt dann noch, die Nutzer für dumm zu verkaufen zu können, indem man ihnen dafür Geld abknöpft? Also das ist etwas, was Ossi, mir schleierhaft.
Du wirst demnächst für 60 Cent wirst du eine Verschlüsselung von A nach B kaufen können, aber nicht für 55. Das ist ja schon ein bisschen billiger.
Naja, und dann muss man sagen, wenn man noch die Empfangsbestätigung haben will, also ein digitales Einschreiben, dann kommt es nochmal drauf. Ich finde, das ist eine sehr positive Entwicklung, wirtschaftlich betrachtet, wenn ich dann für ein Einschreiben, ein digitales Einschreiben, welches nicht von Ende zu Ende verschlüsselt ist, über 1 Euro bezahlen muss und für einen Brief ein bisschen weniger, aber Chris Fischer.
Ja, da ist noch ein ziemlicher Pferdefuß bei der Geschichte. Diese E-Mails gelten als zugestellt. Das ist ein rechtlicher Mühlstein um den Hals. Ja. Wenn mein PC aus irgendeinem Grund nicht funktioniert und ich innerhalb von 3 Tagen das Ding nicht anschauen kann, weil ich einfach keine Connectivity habe.
Oder ich einfach im Urlaub bin.
Ja, dann habe ich eine amtlich gültige Zustellung und einen Teufel tun und das mir sozusagen ans Bein binden, sondern lieber das per Papier abliefern.
Das Einfachste ist doch gar nicht daran teilnehmen.
Eben, ja.
Ja, gut. Jetzt haben wir hier ein bisschen an der Sache vorbeigeredet. Wir wollten ja eigentlich über die Wolke sprechen. Das heißt, heute sagen wir ja die Cloud, damit es jeder versteht. Und diese Cloud bedeutet ja letztendlich, dass wir unsere Daten aus dem Unternehmen, aus der Firma herausgeben, irgendwohin, wo wir noch nicht mal immer wissen, wohin denn überhaupt, das auch nicht nachvollziehen können. Und wir müssen selbst für die Sicherheit dieser Daten verantwortlich zeichnen und die verschlüsseln. Aber was geschieht mit meinen Daten? Wo gehen die hin? Wie funktioniert das, Herr Professor? Soll denn das nun eigentlich sein, wenn ich meine Daten irgendwohin zum Rechnen, zum Speichern, sonst etwas schicke? Wie steht es da mit der Sicherheit?
Ja, die ist ziemlich rudimentär durchdacht bisher, weil...
Das ist aber höflich.
Im Prinzip steht ja erstmal die Kostenersparnis im Vordergrund. Das ist etwas, was wirtschaftlich immer zieht, was treibt, wenn man Geld sparen kann. Also das einfachste Beispiel ist hier Google Mail. Das ist ja ein Cloud-Dienst, da werden die E-Mails irgendwo auf der Welt gehostet. Sie haben es ja mitgekriegt, was da mit den Mails passieren kann. Die können auch mal verloren gehen.
Was aber nicht an der Cloud-Architektur lag. Das muss man schon dazu sagen.
Ja, man hat keine Kontrolle mehr. Ja, sie sind einfach woanders und weg. Und Google Mail ist das Beispiel, wo viele Firmen und Behörden schon auf dem Sprung sind, hinzugehen. Weil man kann einfach die komplette E-Mail-Administration outsourcen. Man kriegt das für billiges Geld. Ich glaube, in Kalifornien wird das schon in großem Maßstab gemacht. Das ist so der Einstieg in das Cloud Computing, würde ich mal sagen.
Gut, das heißt also, Sicherheit habe ich keine. Wo ist der Vorteil von der Cloud? Chris Fischer, vielleicht aus der Praxis heraus, wer hat einen Vorteil, wenn ich in der Cloud rechne? Ich muss keine Computer kaufen, ich sage einfach, ich möchte ein bisschen mehr Rechenleistung und habe sie.
Ja, Sie haben natürlich den großen Hebel, wo Sie Ihre Rechenleistung für ein paar Euro rauf und runter schrauben können, zu jeder Zeit, wo Sie es brauchen. Und es gibt sicherlich auch ökologische Gründe, warum man da in die Cloud gehen sollte. Also ich selber habe ein Rechenzentrum mit 500 Servern. Mich kostet das einen Haufen Strom, mich kostet das auch einen Haufen Klimatisierung. Karlsruhe ist relativ warm und um da die Wärme wegzukriegen, zahlt man etwa mit einer konventionellen alten Klimaanlage etwa 50% des Stromverbrauchs der Rechner. Mit einer modernen, die Freikühlanlage nennt man das, die dann jetzt zu diesen Jahreszeiten keinen Kompressor braucht, etwa, sagen wir mal, 28% der Wärme, 28% der Verlustleistung muss dann nochmal für die Klimatisierung investiert werden. Das können Sie natürlich an einem Staudamm, wie das Google gemacht hat, ist ein Aluminiumhütte hops gegangen, da steht günstiger Strom zur Verfügung. Sie können in das Wasser kühlen, das ist viel einfacher als in Luft. Also da gibt es durchaus ökologische Gründe, das irgendwo hin zu verlagern, wo es technologisch Sinn macht. Und sicherlich ist das eine Frage, wie viel ist mir diese finanzielle Ersparnis wert, aber wie viel Risiko bin ich gewillt zu tragen und eben die Daten irgendjemand in die Hand zu geben. Auch in irgendwelchen Ländern, deren Rechtssystem nicht unbedingt Konkurrent mit unserem Rechtssystem ist.
Da muss man allerdings, denke ich, einen Moment nochmal unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Cloud-Anbietern, die es gibt am Markt, und vor allen Dingen auch den unterschiedlichen Cloud-Systemen. Also ich denke, wenn man jetzt hingeht und packt das alles in eine Cloud wieder, dann wird man einfach der Entwicklung nicht gerecht. Also es gibt beispielsweise Anbieter wie IBM, die setzen sehr stark auf die sogenannte Private Cloud. Das heißt, das ist eine Cloud-Architektur, virtualisierte Rechnerarchitektur im eigenen Rechenzentrum. Das heißt, da fließt gar nichts irgendwo hin, sondern hier liegen die wirtschaftlichen Vorteile immer noch in der Architektur. Dann gibt es sogenannte Hybrid-Clouds, wo ich die eigene Infrastruktur benutze, plus bei zum Beispiel Peak-Belastungen, die immer wieder auftreten können, öffentliche Strukturen, Infrastrukturen. Und dann gibt es eben die Public Cloud, das ist das, was wir kennen von Google Mail zum Beispiel, die dann tatsächlich irgendwo da draußen im Netz stattfindet, wo wir relativ wenig Kontrolle haben. Also Unternehmen sind natürlich gut beraten, wenn sie mit kritischen Daten umgehen, auch internen kritischen Daten umgehen, die nicht unbedingt in die Public Cloud zu geben, sondern nachzudenken über eine Private oder Hybrid Cloud.
Wir hatten ja nun vor kurzem erst ein großes Beispiel, wie Amazon damit umgegangen ist, als WikiLeaks da in die Betrachtung kam und die sehr, sehr willig den Server abgeschaltet haben, ganz einfach. Und das, wenn ich ja ein Unternehmer bin und passe da irgendwo nicht mehr ins Bild hinein und ich werde dann einfach abgeschaltet, kann man das überhaupt auf sich beruhen lassen?
Ich glaube, das ist ja nicht das Problem der Cloud. Ich glaube, das ist das Problem der Ideologie.
Das gehört aber doch dazu.
Der amerikanischen, denn die schalten ja auch im übertragenen Sinne gesehen andere Sachen ab. PayPal zum Beispiel gibt das Geld nicht raus und macht kleine Firmen kaputt, weil sie den Verdacht haben, dass irgendetwas nicht in Ordnung ist. Und viele andere Beispiele gibt es da, wo die Selbstgerechtigkeit amerikanischer Firmen zuschlägt. Ich glaube, es ist nicht das Thema der Cloud. Das ist hier gerade nun ein vorauseilender Gehorsam gewesen.
Das ist mit ein Thema auch der Cloud.
Das ist einfach diese Vernetzung.
Also dieses Problem mit, dass da so im Prinzip so eine Anlaufstelle ist für einen bestimmten Dienst, also sowas wie, ich habe ein Rechenzentrum und ich habe da auch eine Stelle, wo ich dann Leute einstellen kann, die sich mit dieser ganzen Thematik auskennen, die sich mit den Rechner auskennen, denen man mit Sicherheit auch Schulungen geben kann und denen beibringen kann, wie bestimmte Sachen sicher ablaufen. Ne? Das heißt, die Systemsicherheit, die da vor Ort ausgerollt werden, da gibt es halt viel mehr Möglichkeiten oder sehr, sehr viel einfachere Möglichkeiten, die Leute entsprechend zu schulen und diese Sachen so gut zu machen, wie eben Stand der Technik auch möglich ist. Das hat aber natürlich dann auch auf der anderen Seite wieder genau diesen Aspekt, dass es gibt eine Anlaufstelle und wenn dann so eine Regierungsmeinung eben nicht mehr oder irgendwas nicht mehr regierungskonform ist, dann brauchen die eben nur bei dieser einen Stelle auf den Knopf zu drücken und zu sagen, ja hier, ja keine Ahnung, ne, so Strom versteuern oder zahlt mal eure Rechnungen und Druckmittel gibt es da sicher auch genug und dann gibt es halt so einen vorauseilenden oder wie auch immer repressiv erlangten Gehorsam.
Herr Professor Schwenk, Sie haben sich zu Wort gemeldet und ich habe schon gesehen, Sie haben Widerspruch.
Ja, ich würde dem ein klein bisschen widersprechen. Also dieser Sicherheitsbetrachtung in der Cloud, die gehen immer davon aus, dass der böse Cloud-Anbieter irgendwas tut, entweder vom Staat gezwungen oder selbst was tut, indem er da rumspioniert. Ich will den Fokus eigentlich mal darauf legen, dass man hier sehr viele bewährte Sicherheitsmechanismen aufgibt. Man hat plötzlich keine Firewall mehr. Auch wenn die vielleicht im Cloud-Rechenzentrum noch da ist. Aber normalerweise beschützt die Firewall die Daten und die Nutzer. Die sitzen alle innerhalb der gleichen Firewall. Hier sitzen die Nutzer jetzt einmal innerhalb der einen Firewall, die Daten in der anderen. Und dazwischen hat man keinen Schutz. Und da können natürlich die Angreifer jetzt wieder kommen aus dem Internet.
Also das ist halt genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also ganz früher war so ein Netzwerk halt einfach, ich hatte eine Firma, ich hatte einen internen Desktop-PCs, die waren alle vernetzt untereinander, ich habe nach außen das abgeschottet mit Firewalls und war nur innen war ich sicher, weil außen gab es meine Burg drumherum. Seitdem es Laptops gibt, gibt es ganz viele Löcher in der Burgmauer. Und mit der Cloud reißt man eigentlich irgendwie ganz viele Gräben wieder auf, weil mein Netzwerk ist ja nicht mehr nur dieses eine, sondern ich habe dann ganz viele verschiedene Netzwerke sonst woanders. Und ich bin als Betreiber, als Unternehmer bin ich dafür verpflichtet, für die Sicherheit dieser Daten zu sorgen und habe überhaupt keine Kontrolle über die dahinterliegende Rechnerarchitektur, über die Leute und muss mich eben auf die Anbieter dieser Cloud-Services verlassen können.
Wie sieht das aus mit der Datenburg?
Ja eben, also ich denke, dass diese guten alten Zeiten, wo wir alle hinter hohen Mauern saßen und bestens geschützt waren, die sind halt längst vorbei. Das ist kein spezifisches Cloud-Problem, sondern das haben wir heute in jedem Unternehmen, was beispielsweise Außendienstmitarbeiter mit mobilen Geräten, das waren früher nur Laptops, das sind heute immer mehr Handys, Smartphones, die natürlich auch zugreifen inzwischen auf die Datenbestände im Unternehmen, auf die Preislisten, auf die Kontaktlisten und so weiter und so fort. Nicht umsonst spricht man da in den USA inzwischen von Consumerization of IT. Also die ganzen iPhones und die ganzen Android-Handys, die jetzt plötzlich in die Unternehmen reinkommen, die sind natürlich alles Löcher in diesen Mauern. Also Unternehmen sind heute Schweizer Käse. Und da denke ich, hat natürlich die Cloud insofern einen ganz interessanten Aspekt zu bieten, weil ich hier typischerweise, also auch wenn ich in der Public Cloud mich befinde und damit arbeite, nicht mehr einen einzigen Zugangspunkt habe, sondern typischerweise bei einer verteilten virtuellen Struktur habe ich auch verteilte Daten. Das heißt, wenn jemand versucht, diese Daten abzugreifen, hat er relativ große Probleme, an vollständige Datensätze zu kommen, weil er beispielsweise Stammdaten auf einem Server hat, aktuelle Verkehrsdaten auf dem zweiten Server und die dann wieder zusammenzukriegen, ist so ein Ding der Unmöglichkeit. Also es gibt durchaus auch einen der Cloud-inhärenten Sicherheitsvorteil sogar.
Also, ich darf da auch nochmal vielleicht nicht direkt widersprechen, aber noch einen Aspekt einwerfen. Ich muss mich ja auch identifizieren beim Cloud-Anbieter. Also im Prinzip, das Problem der sicheren Identifikation wird jetzt viel gravierender. Und ich würde mal jetzt ganz fest behaupten, Username-Passwort geht nicht mehr in der Cloud. Weil das kann ich nicht übers Internet schicken, ohne in Gefahr zu laufen. Und wenn ich jetzt einfach so eine Firmeninfrastruktur, wo ich intern noch Username-Passwort verwende, dazu nutze, um meine Daten, die anderswo gesichert sind, abgelegt sind, darauf zuzugreifen, ist es ein Risiko. Und ich glaube, da sind die Firmen noch nicht so weit, dass sie alle jetzt schon so eine alternative Identitätsmanagementsinfrastruktur am Laufen hätten, die sie einfach so einsetzen könnten. Also auch da Vorsicht, wenn man in die Cloud geht an
der Stelle. Wenn kein Passwort, was dann?
Ja, ich denke, Stichwort ist hier Single Sign-On. Wir haben da mit juristischen Kollegen eine große Studie verfasst. Eigentlich Sicherheit durch Besitz. Das ist das, was man heute im Internet nutzen sollte. Also irgendein Hardware-Token. Die Banken machen es vor, die großen Banken, die führen jetzt alle Hardware-Token ein. Das ist Sicherheit durch Besitz. Nichts anderes hilft mehr gegen diese Flut von Angriffen.
Herr Fischer, können Sie aus der Praxis, aus Ihrem Rechenzentrum heraus sagen, wie man da diese Situation am besten begegnet?
Sicherlich durch Ablösen von User-ID und Passwort. Das versuchen wir schon seit Jahrzehnten, es funktioniert nicht. Es gibt so ein paar wirklich grottenschlechte Dienste, zum Beispiel FTP, ist das File Transfer Protocol, ist einfach das Hinterletzte, um Dateien hinherzuschieben, aber das hält sich. Ja. Und ich würde auch Professor Schwenk recht geben, Sicherheit durch Besitz und Wissen ist der Weg, aber ich sehe leider eben die Problematik, dass sowas Geld kostet und dass die Akzeptanz sehr schwierig ist. Wobei das also in einem Rechenzentrumsbetrieb relativ einfach einzuführen ist. Sie haben eine überschaubare Masse von Leuten, sie haben eine überschaubare Infrastruktur. Sowas, was Sie erwähnt haben, die Banken, die haben die Masse, die haben die volle Bandbreite der Bevölkerung, die mit so einem Ding teilweise überhaupt nicht umgehen kann und die müssen auch jeden bedienen. Das sind nicht nur die Besucher der Cebit, die Electronic Banking machen. Also ich habe ein Beispiel aus Mexiko. Dort wurde von einer Bank so ein Token verwendet. Und das wurde dann in Massen abgerufen. Und die konnten sich das gar nicht erklären, wie man so viele Token gebrauchen kann. Und dann hat sich herausgestellt, dass die Leute das als Accessoire am Körper getragen haben. Und die wussten gar nicht, was sie mit dem Ding anfangen. Aber man ist halt wichtig, wenn man auch so ein Ding um den Hals hängen hat. Ja? Und ich sehe einfach die Problematik, dass die Masse der Bevölkerung mit sowas nicht umgehen kann.
Also wenn die Menschen damit nicht umgehen können, Ralf Benzmüller, G-Data sagt, Sicherheitslösungen für Unternehmen. Ihr habt eine Software dafür, die alles löst.
Ich will da mal mit Albert Einstein antworten. Es gibt zwei Dinge in der Welt, die sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit. Und dagegen gibt es halt keine Software, die hilft.
Ich glaube, wir können das Ganze, das Problem, was Sie eben angesprochen haben, auch alleine schon damit beantworten, indem wir sagen, wer verschlüsselt seine E-Mails? Wer verschlüsselt seine E-Mails? 1, 2, 3, zaghaft, 4, 5.
Ja. Es werden mehr.
Es sind aber immer noch zu wenig.
Das liegt einfach daran, dass es ja auch keinen Sinn macht, jetzt mal ganz ehrlich, jede E-Mail zu verschlüsseln. Also es ist ja auch ein Wahnsinn, wenn ein Unternehmen jetzt sagt, ihr müsst jetzt ab sofort alles dieses oder jenes machen, wenn ich gerade meinen Kollegen frage, ob er gleich mit in die Kantine kommt. Das ist ja albern. Ja, also insofern denke ich, muss man auch da differenzieren und das ist auch tatsächlich meines Erachtens eine Erziehungsaufgabe der Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern zu unterscheiden. Habe ich es jetzt hier tatsächlich mit sensiblen Daten, womöglich mit Kundendaten zu tun oder sind das mehr oder weniger private Austauschverfahren, wo das Ganze nicht so wild ist. Was man da, denke ich, überlegen sollte, ist natürlich auch ein Problem der ganzen hardwarebasierten Lösung. Da sind wir wieder bei dem Thema der neuen Endgeräte. Ne, das war insofern ganz wunderbar praktikabel, als wir alle noch einen PC hatten, der auf dem Schreibtisch lebte. Da kann ich wunderbar einen Hardware-Dongle machen. Was mache ich denn mit irgendwie ein paar tausend Handys im Unternehmen? Da wird das schon knuffiger.
Aber die Dongles kann man doch in die neue Hardware integrieren. Nur die Industrie macht es doch nicht.
Klar, also das wäre auch wieder ein hypothetischer Fall, eine hypothetische Möglichkeit. Jetzt kommt aber genau das zum Tragen, was in vielen Unternehmen heute der Fall ist, nämlich diese Consumerization. Das heißt, die Mitarbeiter warten nicht mehr drauf, dass sie ein Gerät von der IT zur Verfügung gestellt bekommen, sondern die bringen ihr iPhone, ihr BlackBerry, ihr Android-Phone einfach mit ins Unternehmen und sagen, damit bin ich gewohnt zu arbeiten, dann möchte ich auch hier weiterarbeiten. Und das kann man dann natürlich schwer mit hardwareseitigen Lösungen tatsächlich lösen, dieses Problem. Da muss man dann zum Beispiel zu Einmalpasswörtern und so weiter und so fort übergehen. Auch da gibt es natürlich Möglichkeiten, die zu knacken, aber die sind natürlich vom Aufwand her so groß, dass man sagen muss, da ist es relativ unwahrscheinlich. Da gibt es immerhin eine hinreichende Sicherheitsannahme.
Das heißt, die Cloud bietet viel mehr Angriffspunkte als unsere bisherige Art und Weise, mit unseren Daten umzugehen. Ist das so?
Ja, und vor allen Dingen auch neue Angriffspunkte. Also wir haben jetzt gerade ein OWASP-Projekt gestartet, wo wir mal unter wsattacks.org neue Angriffsvektoren gesammelt haben. Die sind teilweise 5 Jahre alt, aber wir wissen, ich würde mal schätzen, 80% der Industrie hat die nicht berücksichtigt. Also das sind diese ganzen neuen Technologien, die unter dem Schlagwort SOA gelaufen sind, Web-Services. Das wird ja alles in die Cloud mitverbaut. Also wir haben immer neue Technologien, die das Ganze immer komplexer machen. Und das Wissen, allein das Wissen um die möglichen Angriffe ist überhaupt nicht weit verbreitet.
Warum nicht? Wir reden immer darüber, ich höre überall, ich lese überall. Warum?
Weil die Entwicklung so schnell vorangeht. Also das ist tatsächlich ein Problem, mit dem wir jetzt auch wiederum nicht nur in dem Bereich zu tun haben, sondern in sämtlichen technologiebasierten Bereichen, dass wir eine Beschleunigung der Entwicklung haben, die es sehr, sehr schwer macht, da immer auf der Höhe der Zeit zu bleiben. Insbesondere, wenn ich mir überlegen muss, beispielsweise, welche Risiken bringt das mit sich, welche Lösungen kann ich diesen Risiken, Sicherheitslösungen kann ich diesen Risiken gegenüberstellen. Das ist natürlich ein unglaublicher Aufwand. Und da kommen dann eben solche Unternehmen wie G-Data zum Zuge, die nichts anderes tun, als sich damit zu beschäftigen. Also die hausgemachten Sicherheitslösungen, die heute noch in vielen Unternehmen gang und gäbe sind, die sind in Zukunft mit Sicherheit nicht mehr tragfähig. Das nicht nur in der Cloud, sondern genauso auch im Unternehmen nicht mehr tragfähig.
Der normale User, der muss doch mitkriegen, du kannst dem alle nicht trauen, was da passiert. Der kriegt erzählt, da gibt es einen neuen Personalausweis, das ist ein wunderschöner neuer elektronischer Personalausweis. Sie können da eine Identität mitkaufen und das ist ganz sicher und ganz sicher. Und kaum ist dieser Personalausweis da, hört man, das Ding ist ja vollkommen unsicher. Wenn man das also am Computer anschließt, dann werden die Tipp-Informationen werden durch einen einfachen Keylogger werden die weitergegeben. Also Finger davon lassen. Was soll der normale Mensch denn denken?
Ja, das fragen wir jetzt mal meinem Nachbarn hier, denn der müsste es eigentlich am besten wissen.
Ja, also ich denke, das ist ein lösbares Problem. Das Hauptproblem steckt ja in diesem billigen Chipkartenleser, der da verteilt worden ist. Das ist in Fachkreisen eigentlich schon seit Jahren bekannt, dass man keinen Klasse-1-Leser mehr nutzen sollte.
Was sagen Sie denn zur Bundesregierung? Sind keine Fachleute?
Es gibt Fachleute da, aber da wurde das Kostenargument in den Vordergrund gestellt. Also mit einem einfachen Klasse-2-Leser hätte man schon deutlich höhere Sicherheitsgarantien, wenn auch nicht, dass es nicht komplett sicher ist.
Das heißt also, der neue Bundespersonalausweis mit den neuen Möglichkeiten, die ich dazu kaufen kann, ist unterm Strich gesehen nicht sicher.
Bei der Architektur und in den, also den ganzen Verfahren, die da angewendet werden, also die Informationen, die auf dem Gerät drauf sind, um die zu verschlüsseln und nur so zugänglich zu machen, dass eben kein Missbrauch damit betrieben wird, da haben sich die Leute ganz viele Gedanken gemacht. Und aus dem Bereich hört man eigentlich auch nicht, dass diese Gedanken irgendwie dazu geführt haben, dass da wirklich irgendwas falsch gemacht wurde, sondern die haben einfach ein paar Sachen ignoriert oder vergessen oder was auch immer. Und eine ganz wichtige Sache, die vergessen haben, ist der Endpunkt. Das heißt, sie sind davon ausgegangen, per Definition, dass der Rechner, auf dem dieses Ding betrieben wird, sicher ist. Und das ist eben nicht der Fall. Und das Resultat ist, dass eben diese Anwendung, die dieses Lesegerät steuert, eine Sicherheitslücke hatte. Und über die Sicherheitslücke kann ich dann eben das System eindringen und den Rechner infizieren. Das macht Malware halt jeden Tag mit PDFs, mit Flash, mit Java, mit TrueType-Font, mit Multimedia-Data, also mit allen möglichen anderen Programmen auch. Und diese Grundannahme, dass der Endpunkt sicher ist, die ist einfach grundlegend falsch. Und an der Stelle wurde was ignoriert, da müssen die nacharbeiten. Aber dann den Schluss zu ziehen, dass diese gesamte Infrastruktur unsicher ist, der ist mit Sicherheit zu weit gegriffen.
Herr Professor Schwenk, eine Tür, die mit einem unglaublich sicheren Schloss abschließe, wo ich zwei dünne Scharniere habe, da trete ich einmal dagegen und ich bin drin. Ja. Kann man da sagen, das war eine gute Arbeit?
Ich muss mal eine Lanze für das Konzept des Personalausweises brechen. Man kann damit realistischerweise die Sicherheitsgarantien gewährleisten, die man mit einem Hardware-Token gewährleisten kann. Mehr kann man nicht erreichen, egal wer das liefert. Also die Banken sind Sonderfall, die haben halt das Glück, dass ihre Transaktionsdaten so wunderschön knapp und klein sind, dass man es auch nochmal darstellen kann. Das gibt sonst nicht. Und das Konzept des Secure Viewers, das geistert seit 20 Jahren durch die Welt und keiner hat einen gebaut. Also man kann damit erreichen, dass man die Identität nicht mehr klauen kann, dass man weiß, dass jemand am Computer sitzt, aber man weiß nicht, ob das, was er eintippt, auch von ihm ist. Aber das kann man mit keiner anderen Lösung erreichen.
Gut, kommen wir mal zurück zur Cloud. Wir haben also gehört, dass die Cloud letztendlich neue und mehr Angriffspunkte bietet. Diese neuen Angriffspunkte haben wir auch schon soweit angesprochen. Nochmal an Sie, Herr Fischer, die Frage, was tut man jetzt als Betreiber eines Rechenzentrums, um dem zu entgegnen? Ihre Kunden, die sagen, ach, Passwort und Sicherheit und was weiß ich nicht alles, aber trotzdem sind sie ja in der Pflicht. Was können Sie tun?
Also ich möchte mal kurz ein klein bisschen ausholen und den Kollegen von Herrn Professor Schwenk, den Professor Borges zitieren, der ist Jurist an der Uni Bochum, der hat eine Studie dazu verfasst und so mal relativ schnell subsumiert ist, Cloud Computing ist weder Outsourcing noch Auftragsdatenverarbeitung. Die rechtliche Basis dafür ist ungeklärt. Das ist unter Normalbedingungen ist das schon ungeklärt. Wenn ich jetzt noch ein Incident habe, irgendeine fragliche Situation, die juristisch geklärt werden muss und eine forensische Prüfung machen muss, dann existieren dafür überhaupt keine Normen, keine juristischen Normen. Und die Public Cloud verbietet sich aus haftungstechnischen Gründen im Moment komplett. Also für wenn euch einer Passwörter knacken will, für, kann er meinetwegen zu Amazon gehen und sich da für ein paar Euro richtig Dampf abkaufen. Aber wenn er Kundendaten oder Forschungsdaten von sich selber bearbeiten möchte, ist es im Moment ein rechtlicher Hohlraum, in dem er sich befindet, und das ist sehr, sehr gefährlich. Und ich will auf jeden Fall die Cloud nicht ganz verteufeln, aber wir haben es ja gehört, die Private Cloud, die Hybrid Cloud und die Public Cloud. Also ich würde die Public Cloud meiden mit riskanten Daten. Ich würde die Private Cloud auf jeden Fall für die Verteilung von Rechenleistung, das ist eine prima Geschichte, muss schauen, wie viel man an Dampf da vergibt für die Krypto-Layer, die da drin nicht, Kryptologie ist teuer von der Rechenleistung her, wie man sozusagen einen Overhead dadurch hat. Aber in der Private Cloud kann man sehr viel Ressourcen effizienter einsetzen. Aber die Public Cloud würde ich nach meinem Bauchgefühl und der rechtlichen Situation im Moment meiden.
Gut, bei Kryptologie habe ich gleich wieder an Sie gedacht.
Aber auch da muss ich ein bisschen zur Vorsicht raten. Wir haben die bestimmte Cloud-Angebote untersucht. Wir haben gravierende Schwachstellen in einer großen Public Cloud gefunden und auch gravierende Schwachstellen in einem Open Source Framework für Private Clouds. Das hängt wieder mit den neuen Technologien zusammen, die da eingesetzt werden, die man in den Unternehmen noch nicht kennt und die auch die Entwickler selbst noch nicht kennen. Also auch eine Private Cloud könnte mit gewissen Risiken behaftet sein, wenn ich diese neuen Technologien einfach so nutze, ohne sie zu verstehen.
Darf ich da kurz nachsagen? Kryptologie muss man immer ganz vorsichtig betrachten. Also der reine Algorithmus, die Mathematik ist eine Geschichte, aber die Art und Weise, wie Kryptologie eingesetzt wird, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Darüber sind viele große Dinge in der Welt gestolpert. Die Enigma im Zweiten Weltkrieg, Marie Antoinette, die ihren Kopf deswegen verloren hat. Es gibt eine große...
Das ist eher der
Richtige eigentlich für Kryptologie. Ist ein ganz heikles Thema. Es kann mathematisch perfekt sein, aber wenn es falsch eingesetzt wird, ist das Ding offen wie ein Scheunentor.
Das hört sich ja jetzt so an, als sei die Kryptologie sehr kryptisch. Ist das so, Ossi?
Da kann man sicherlich lange drüber philosophieren. Ja. Es hat vieles Kryptisches an sich. Ich wollte aber eigentlich nochmal auf die Ausgangsfrage zurückkommen. Was macht man jetzt als Rechenzentrumsbetreiber? Ich glaube, wenn man sich anschaut, welche Unternehmen heute schon Cloud-Angebote aufgesetzt haben, dann wird einem auffallen, dass das alles durch die Bank weg sehr, sehr große Unternehmen sind, die typischerweise mit vielen Rechenzentren an ganz unterschiedlichen Orten arbeiten. Das hat zum einen wirtschaftliche Gründe, wie wir eben gehört haben, ökologische Gründe, aber natürlich auch technische und sicherheitsrelevante Gründe. Das heißt, wenn ich heute jetzt als Rechenzentrumsbetreiber in Deutschland arbeite, dann ist das Gebot der Stunde, mich mit anderen Rechenzentren zusammenzutun. Es ist eine Illusion zu glauben, ich kann ein Rechenzentrum jetzt sozusagen als Cloud-Provider herausstellen und dann gleichzeitig die Sicherheit bieten, die meine Kunden verlangen. Das wird immer nur funktionieren, wenn ich mit verteilten Standorten arbeiten kann. Das heißt, hier ist plötzlich nicht mehr Wettbewerb das oberste Gesetz des Business, sondern hier geht es tatsächlich um Kooperation, um Austausch, um Abkommen zwischen den einzelnen Unternehmen.
Machen Sie sowas, Herr Fischer?
Durchaus, aber nicht mit sensitiven Daten und nicht Daten, die wir täglich brauchen. Das Internet ist ein nicht wirklich verlässliches Transportmedium. Zum Beispiel der SQL-Slammer vor vielen Jahren, der sich über UDP verbreitet hat, der hat innerhalb von etwa 10 Minuten die ganzen Backbones dicht gemacht. Oder BGP, das Border Gateway Protocol, das sozusagen das Weitverkehrsregelungssystem im Internet ist, ist nicht gerade das stabilste System und kann missbraucht werden. Also unter Umständen habe ich dann eine schöne leistungsfähige Cloud, die ich aber nicht mehr erreiche. Also es ist immer auch die Verfügbarkeit ein Thema, das man da betrachten sollte.
Aber auch da sind verteilte Ressourcen natürlich immer hilfreich, nicht? Also wenn ich eine Hochverfügbarkeit brauche, schon allein beim Internetprovider, dann ist es heute selbstverständlich bei Unternehmen, dass ich nicht mit einem Provider arbeite, sondern mindestens mit zwei, um tatsächlich immer gewährleisten zu können, jederzeit online erreichbar zu sein. Und ich denke, genau die gleiche Politik, genau die gleiche Strategie wird in Zukunft auch für Rechenzentrum der Fall sein. Wir müssen lernen, miteinander zu arbeiten, mit verteilten Ressourcen zu arbeiten und mit verteilten Rollen zu spielen.
Weiß ich denn, Herr Professor Schwenk, an Sie die Frage, wo meine Daten liegen, wenn ich mit verteilten Rechenzentren, verteilten Daten arbeite, wenn diese Rechenzentren eine Cloud bilden, in der wieder andere Clouds sind, kann es nicht sein, dass ein Teil meiner Daten in Rumänien ist, der andere in Holland, der nächste in Australien und irgendwas in den USA?
Ja, ich glaube, in dem Zusammenhang wird natürlich der Standort schon intensiv diskutiert seit einigen Jahren. Es gibt die einfachsten rechtlichen Anforderungen an der Auslagerung in die Cloud betreffen natürlich den Standort des Rechenzentrums. Den kann man sicher im gewissen Sinne, im bestimmten Rahmen eingrenzen. Wo die Daten genau liegen, wird bei den großen Anbietern schwierig. Also ich hatte das mal recherchiert für einen Vortrag. Ich wollte einfach mal rauskriegen, wie groß sind denn die Zentren. Und da bin ich auf eine Meldung gestoßen, dass irgendwann die Nutzer informiert wurden, dass ihre Daten nicht zugreifbar sind. Aber die konnten nur indirekt darauf schließen, dass das irgendwo einem Rechenzentrum war, wo ein Kraftwerk ausgefallen war. Also direkte Informationen haben die Nutzer damals nicht gekriegt, wo ihre Daten in Amerika genau liegen.
Ist das ein neues Sicherheitsrisiko, Ralf Petzmüller?
Dass man nicht weiß, wo die Daten sind. Also einige Anbieter haben ja sogenannte Service-Level-Agreements, wo man eben solche Sachen auch regeln kann und ein lokales Rechenzentrum, also eins, das in Deutschland aktiv ist und auch nur in Deutschland eben Rechenzentrum hat, kann die Sachen ja eben gar nicht nach Israel, Amerika, China oder sonst wohin auslagern.
Kann schon, darf nicht.
Ja, wenn die da keine Rechner haben und eben auch keine Verträge und über die Service-Level-Agreements eben auch zusichern, dass diese Berechnungen und die Daten eben nur in Deutschland bleiben, dann, aber wie gesagt, man ist halt eben darauf angewiesen, dass das auch wirklich funktioniert und man kann es auch nicht immer kontrollieren.
Ich habe so ein bisschen, wenn ich ein Unternehmer wäre und würde diese Diskussion hier hören, und,
darf ich noch einen Satz nachsagen? Also sowas ist natürlich absolut nicht gewährleistet bei einem Dienst wie Google Mail oder Google Docs. Ne? Das heißt, da weiß ich definitiv nicht, wo meine Dateien lagern.
Ja, bei Google Docs macht es ja auch keinen Sinn. Die haben ja in ihren Bedingungen drinstehen, dass alles, was man da speichert, von denen verwendet werden kann.
Also nochmals, wenn ich ein Unternehmer wäre und hätte zu entscheiden, was mache ich mit meiner IT? Und ich wäre ja vielleicht ganz froh, wenn ich mit meinen IT-Beauftragten los wäre. Kostet mich viel Geld normalerweise. Kann ich denn als Kaufmann alleine diese Entscheidung treffen, ich gehe jetzt zur Cloud A und zur Cloud B, lasse mir ein Angebot machen, kostet so und so viel, deine Sache, und ich nehme das Billigste davon. Kann ich das als Nicht-ITler oder muss ich doch meinen IT-Beauftragten behalten?
Ja, also den IT-Beauftragten sollte man tunlichst erstmal auf seinem Stuhl lassen. Das ist sicherlich ganz hilfreich. Was aber bei vielen Unternehmern natürlich die Augen leuchten lässt, ist die Perspektive, dass man all die anderen Stühle in der IT-Abteilung, dass man die langsam aber sicher loswerden kann. Weil das entscheidende Argument für die Cloud in den Unternehmen ist natürlich nicht ein technisches, schon mal gar nicht ein sicherheitsrelevantes, sondern das ist im Wesentlichen ein wirtschaftliches Argument. Wenn ich einem Unternehmen sagen kann, alleine schon, du brauchst keine Investitionsrückstellungen mehr für deine IT. Du musst nicht eine 500.000 für neue PCs, für neue Server und so weiter und so fort im Jahr erstmal zurückstellen, sondern du zahlst wie deine Telefonrechnung, in Zukunft auch deine IT-Rechnung, dann kriegt er natürlich richtig leuchtende Augen. Wenn er dann auf die Idee kommen sollte, von 3 oder 4 Angeboten sich nur eins und dann das Billigste auszusuchen, wäre er schlecht beraten. Also er braucht natürlich schon jemand, der ihn ein bisschen an der Hand nimmt und sagt, pass mal auf, du kommst da mit einem Angebot nicht klar, sondern du musst schon mal allein mit mindestens 2 arbeiten. Und ob das dann immer die billigsten sein sollten, ist sowieso nochmal eine Frage, weil da spielen dann zum Beispiel Sicherheitsfragen oder SLAs.
Holt er sich die Hilfe dann von außen oder nimmt er seinen IT-Beauftragten?
Das kommt drauf an, das kommt vor allen Dingen auf die Größe der Unternehmen an. Also in großen Unternehmen ist es heute typischerweise so, dass da ein CIO, also ein IT-Beauftragter, in der Geschäftsleitung oder im Vorstand sitzt und das mitentscheidet. Gerade bei kleinen Unternehmen, bei mittelständischen Unternehmen, und für die ist die Cloud ja noch viel mehr ein Thema. Ja? Das muss man sich immer klar machen. Wir reden also hier nicht so um die RAGs oder die Siemens oder sowas, sondern wir reden um kleine mittelständische Handwerksbetriebe. Für die macht die Cloud in Zukunft sehr viel Sinn. Die werden sich natürlich häufig und auch sinnvollerweise Beratung von draußen holen, weil die werden im Unternehmen gar nicht die Leute haben, die sich den ganzen Tag zum Beispiel mit Security-Fragen auseinandersetzen können und jeden Tag damit zu tun haben, welche Gefahren denn da sind und wie man die abwehren kann. Also die sind sehr gut beraten, sich da Spezialisten reinzuholen, die ihnen dann auch einen sich einigermaßen sicheren Weg weisen können.
Zu diesem Thema haben wir hier noch eine Wortmeldung, die ist schon lange fällig.
Ja, ich denke, das ist vor allen Dingen auch ein sehr spannendes rechtliches Thema. Ich bin jetzt kein Experte, aber ich diskutiere mit meinem Kollegen da in Bochum oft darüber. Die rechtlichen Anforderungen an die IT-Verantwortlichkeit eines Unternehmensführers sind gar nicht so ganz klar definiert, sodass man sagen könnte, die packe ich alle in den Vertrag rein. Und da muss man sicher noch fachkundige Beratung in der Firma haben, die einfach garantiert, dass diese schwammigen rechtlichen Anforderungen in der Firma noch erfüllt sind. Und man kann nicht einfach nur noch Juristen beschäftigen, die dann alles regeln.
Ist dann, wenn ich zur Cloud gehe als Unternehmer, ist dann für mich so einiges erleichtert worden, dass ich also als Unternehmer habe ich auch bestimmte Dinge zu tun und zu überblicken. Brauche ich mich dann nicht mehr darum zu kümmern, was in der Cloud passiert?
Also ich glaube, dass das genau irgendwie so eine Sache ist, die im Moment so gehypt wird. Also die Marketing-Experten von den Cloud-Computing-Anbietern, die gehen halt einfach raus und sagen, das Ganze ist billig, das ist skalierbar, du zahlst nur für das, was du auch brauchst, es ist einfach zu bedienen. Und dann sitzt natürlich so jemand mit einem Rotstift, steht dann da, rechnet das alles aus und sagt, ist ja viel billiger, brauchen wir keine IT mehr. Aber genau dieser Gedanke ist eben falsch, weil das Ding kommt als Bumerang zurück, man kann Sicherheit nicht outsourcen. Man ist dafür selbst verantwortlich als Unternehmer und man muss sich selber die Gedanken darum machen, wie die eigene IT-Infrastruktur geschützt werden soll. Und das nimmt einem auch keiner ab. Ne? Dafür braucht man eben geschulte Berater, gebildete Leute, die eben diese ganzen Mechanismen verstehen. Und wenn man diese ganzen Bedenken oder diese ganzen Sachen, die man eben dann mitbedenken muss, dann mit in diese Kalkulation rechnet, dann wird die auch gar nicht mehr so lukrativ und so interessant, wie sie auf den ersten Blick erscheint. Mhm.
Sie, Herr Fischer, haben gesagt, Daten im Nebel, so beschreiben Sie die Cloud. Was meinen Sie mit Daten im Nebel?
Ich habe gesagt, Daten in der Cloud, Sicherheit im Nebel. Ja. Man hat einfach zu wenig physischen Zugriff auf, was da passiert. Also stellen Sie vor, Sie haben Daten auf irgendeinem Cloud-Rechner, von dem Sie nicht wissen, in welchem Land er steht, und da passiert irgendwas mit der Hardware. Sie wissen nicht, ob irgendwelche unverschlüsselten Anteile irgendwo auf dem Festplatte drauf ist, die später irgendwo bei eBay auftaucht. Und sie geben mit der Cloud einen gewissen Anteil von physischer Überwachung und physischem Besitz an der Hardware auf und wissen nicht, was das für sie derzeit nicht genug, was das an Sicherheitsimplikationen mit sich bringt.
Herr Professor Schwenk, können Sie dem zustimmen?
Ja, kann ich zustimmen, und ich wollte jetzt einen Faden von eben nochmal aufgreifen. Der Kunde weiß nicht, wo seine Daten sind. Das heißt auch, das ist meiner Meinung nach der große Unterschied zu klassischen Outsourcing-Lösungen. Wenn ich weiß, wo meine Daten sind, kann ich Techniken wie VPNs einsetzen, um den Transport sicher zu machen. Dadurch, dass ich nicht mehr weiß, wo die Daten sind, werde ich gezwungen, die neuen Technologien zu verwenden. Die müssen ja in der Lage sein, ganz dynamisch die Daten aufzuspüren, wo immer sie sind. Das heißt, ich kann gar nicht mehr bei den klassischen Sicherheitstechnologien bleiben, die ich kenne und die ich beherrsche, sondern muss gleich auf die neuen Sachen setzen. Und die sind, wie gesagt, noch nicht wirklich verstanden. Und an der Stelle sehe ich eine große Gefahr für die Sicherheit der Daten.
Aber ich glaube, wir machen da schon wieder einen Fehler, weil wir tatsächlich jetzt zu sehr uns konzentrieren auf die Großunternehmen. Ja, also da kann ich natürlich sagen, ja, da war das früher so. Da war das Rechenzentrum irgendwie im Keller des Verwaltungsgebäudes, das war gut abgesichert. Da gab es einen IT-Beauftragten im Vorstand, der musste da mit Haut und Haaren für gerade stehen und so weiter und so fort. Die Unternehmen, die heute tatsächlich als erste ja Cloud-Services in Anspruch nehmen und für die es eigentlich ja auch gedacht ist, das sind wirklich die mittelständischen Unternehmen, das sind Handwerksbetriebe, das sind Automobilzulieferer und die hatten auch bisher keine eigene IT, die hatten auch bisher kein eigenes Rechenzentrum, die haben auch irgendwo ihre Daten rumliegen gehabt und haben das Beste gehofft. So, und die haben natürlich mit den sich jetzt ergebenden Möglichkeiten in der Cloud eventuell sogar ein Plus an Sicherheit, weil sie es einfach mit professionelleren Diensten zu tun haben, unter Umständen, als sie die bisher in Anspruch genommen haben.
Eine Hoffnung auf ein Plus an Sicherheit, Herr Fischer?
Wenn es sich um in der Cloud, das Anbieten von Dienstleistungen in der Cloud, sagen wir Mail, Document Exchange, Archivierung von Daten, da gebe ich recht. Also das wird für einen kleinen Betrieb, der so, 5, 10, 20 Mann Betrieb, der sich einfach nicht genügend IT-Know-how leisten kann, sicherlich eine Chance sein. Ja. Wenn es sich um reine Rechenleistung dreht, ist es sicherlich ein Rückschritt, was die Sicherheit angeht, zumindest jetzt im Moment. Aber wenn es sich also mehr um eine Dienstleistung, eine komplette Dienstleistung von Hardware bis Applikation in der Cloud, wie es zum Beispiel Google Mail darstellt, dann ist es für den 0815-Anwender im kleinen Unternehmensbereich sicherlich eine Chance.
Sehen wir das auch so, Herr Professor Schwing?
Also ich möchte zunächst mal grundsätzlich der These zustimmen, dass es für kleine Unternehmen ein Sicherheitsgewinn sein kann. Das setzt natürlich voraus, dass die Cloud-Anbieter auch die Sicherheitsrisiken kennen. Und ich glaube, auf dem Niveau sind wir noch nicht. Also wir haben einen sehr großen Cloud-Anbieter untersucht und wir haben gravierende Schwachstellen gefunden, die er allen seinen Kunden angeboten hat. Das heißt, wenn die Cloud-Anbieter wirklich in der Lage sind, ihre Dienste sicher anzubieten, dann ist es ein Gewinn für die kleinen Firmen. Ja. Aber da ist noch ein bisschen was zu tun an der Stelle.
Was kann man denn per Software unterstützend, flankierend zu all diesen Dingen, die wir besprochen haben, tun, Ralf Benzmüller?
Also wenn man Cloud-Dienste nutzt, also vorhin ist das Stichwort Archivierung gefallen, also es ist durchaus sinnvoll, seine Daten dezentral irgendwo abzulegen, dann ist es natürlich extrem wichtig, dass sie vernünftig verschlüsselt sind. Und zwar Ende zu Ende, das heißt, ich würde da dann auch nicht irgendwie einem Dienst vertrauen, der eigenständig die Daten verschlüsselt und möglicherweise eine eigene Verschlüsselungsinfrastruktur hat. Das heißt, die Schlüssel liegen auch bei den Betreibern der Cloud. Also hilft natürlich gegen bestimmte Szenarien, aber wenn ich meine Daten selber verschlüssel und dann eben auch verschlüsselt übertrage, dann ist die Chance, dass da Missbrauch mit den Daten geschieht, relativ gering. Mhm. Das Problem ist halt, im Bereich Backup funktioniert das, weil das eigentlich eine sehr statische Sache ist. Ich habe Daten auch an einer gewissen Stelle, übertrage die an eine andere Stelle und dann bleiben die dann liegen. Wenn ich dann jetzt aber so ein Customer Relation Management habe oder ein Content Management System, wo auch ständig Daten hin und her fließen müssen, ist das natürlich ein bisschen schwierig, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufrechtzuerhalten, weil die ja auch wieder verarbeitet werden müssen und dann wird eben diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch irgendwann wieder aufgebrochen und die Daten sind dann doch wieder verfügbar.
Also die Verantwortung für die Sicherheit, wo liegt die? Beim Anbieter der Cloud oder beim Anwender?
Also das kann ich jetzt nicht juristisch natürlich beantworten, aber ich sag mal so, also die Verantwortung ist sicherlich immer verteilt. Als Unternehmer habe ich immer die Verantwortung für die Daten, die bei mir im Unternehmen erzeugt werden, egal auch, ob das Kundendaten sind, ob das interne Daten sind, dafür muss ich immer gerade stehen. Auf der anderen Seite ist das natürlich für einen Cloud-Anbieter, für ein Rechenzentrum zum Beispiel genauso. Das ist ja auch ein Unternehmen und da muss auch dieses Unternehmen für gerade stehen. So, das heißt natürlich nicht, dass all das absolut sicher ist. Also auch da gilt einfach die alte Regel, nix im Leben ist sicher, außer dem Tod. Ja, also das haben wir alle mal irgendwie gelernt. Das heißt, es geht nicht darum, sich jetzt sozusagen nur, indem ich mich in die Cloud bewege, zu glauben, bin ich sicher. ich muss schon kritisch weiter prüfen, was wird da passieren, was wird da getan, welche Maßnahmen spielen da eine Rolle und so weiter und so fort. Und ich kann mich vor allen Dingen nicht aus meiner Verantwortung rausstehlen. Ich muss mir immer klar darüber sein, ich bin für all das, was ich tue, selbstverantwortlich.
Ralf Benzmüller, wir haben gehört, die Cloud bietet für einige Unternehmen mehr Sicherheit, die selbst nicht das notwendige Know-how haben. Und wir haben gehört, die Cloud ist nicht sicher und beide sind dafür verantwortlich. Was machen wir denn jetzt mit der Situation?
Ja, zuerst überlegen und dann handeln. Es gibt sicher nützliche Anwendungsbereiche in meinem Arbeitsumfeld, in meinem privaten Umfeld, wo es sinnvoll ist, solche Dienste zu nutzen. Man muss sich aber auch einfach ein bisschen mehr Gedanken machen, als nur, das ist jetzt nützlich, sondern auch ein bisschen Gedanken machen, was passiert, wenn diese Daten in fremde Hände gelangen, was passiert, wenn Missbrauch getrieben wird oder wenn eben, was passiert, wenn ein Keylogger meine Daten ausspioniert und jemand meinen Account hackt. Also ich sag mal ein Beispiel, es gibt eine Sicherheitsfirma, die heißt HB Gary. Und der technische Leiter von denen hat vor kurzer Zeit ein bisschen angegeben und hat gesagt, ich habe diese Anonymous-Gruppe enttarnt. Das Anonymous ist diese Gruppe, die WikiLeaks verteidigt hat. Und er hat irgendwie gehofft, dass er sich damit einen Namen bei den amerikanischen Secret Services machen kann, weil er eben auch sehr viel für die arbeitet. Und Anonymous hat dann so ein bisschen bei dem auf dem Server rumgeguckt und hat in der Tat eine Sicherheitslücke gefunden und hat zum einen ungefähr 1 Terabyte irgendwelche hochsichere Daten entsorgt und zum anderen haben die Passwörter von den ganzen Leuten, die da, also die Passwortdatei einfach kopiert. Und okay, in der Passwortdatei selber stehen die Passwörter nicht drin, sondern nur die Hashes von den Passwörtern. Jetzt gibt's aber sogenannte Rainbow Tables. Das heißt, da sind einfach von allen möglichen Buchstabenkombinationen alle möglichen Hashes abgebildet und je nachdem, wie lang das Wort ist, braucht man dazu so zwischen 2 Sekunden und 4 bis 5 Tagen, also wenn das so im Bereich bis 8 bis 9 Zeichen liegt, um das auf einem normalen Rechner mit einer Standardausstattung auszurechnen. Und sein Passwort war 8 Zeichen lang und es hat ungefähr, weiß ich nicht, 5 Minuten gedauert, bis von den 22 Leuten, die da waren, eben die ganzen Passwörter rausgekommen sind. Und was er halt dann auch noch falsch gemacht hat, er hat das gleiche Passwort, was er benutzt hat, um sich auf dem Server anzumelden, auch für seinen Google Mail Account benutzt. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben den gesamten Google Mail Schriftverkehr geladen und im Internet veröffentlicht. Und da kommt im Moment so ein Skandal nach dem anderen raus. Also, das heißt, auch Sicherheitsexperten sind davor nicht gewappnet, vor solchen Fehlern. Ne? Also auch Leute, die da wirklich täglich mitarbeiten, die mit Geheimdiensten zusammenarbeiten, wo es darum geht, wirklich so Kriminelle, Cyberkriminelle oder auch Spionagetools, in deren Fall selber zu schreiben. die waren also in der Tat eher so in der aktiven Spionage so beteiligt und letztendlich so die Frage war, wer ist dafür verantwortlich? Das ist eigentlich ganz wurscht, weil der Schaden, den seine Firma durch diesen Vorfall hat, der ist gar nicht wieder gut zu machen. Und wer dafür jetzt haften soll, ob das jetzt Google Google Mail wird mit Sicherheit nicht sagen, wenn du dein Passwort nicht vernünftig wählst, wer ist da jetzt verantwortlich? Das ist auch wirklich erstmal egal, weil eigentlich können die jetzt ihre Bude da erstmal dicht machen und die entsprechenden Three-Letter-Agencies in Amerika haben sich da auch schon distanziert und
Ralf, der Volksmund sagt, der Schuster hat die schlechtesten Latschen. Herr Fischer, ist das so?
Ja, absolut. Also diese Passwortdatei war von rootkit.org und da waren 70, 80.000 User drauf und die Passwortdateien wurden halt gecrackt und wenn ich richtig entsinne, waren 6.000 oder 7.000 davon hatten das Passwort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das Das war innerhalb von Millisekunden war ein Großteil der Passwörter bekannt. Gut, man kann sagen, dass es so ein Bulletinboard, wo so Spinner drauf sind und das nicht als wirklich persönliches Passwort betrachten, aber es war schon arg peinlich, was da entdeckt wurde.
Ja, jetzt haben wir eine ganze Menge über die Cloud gehört. So ganz weiß ich immer noch nicht. Ist die Cloud jetzt ein Glück oder ein Segen? Ich möchte einfach mal anfangen, von Ihnen so als letztes Statement zu hören, wie Sie das persönlich einschätzen. Herr Professor Schwenk, würden Sie bitte mal anfangen und sagen, wo ordnen wir sie ein? Segen oder ist es doch nicht so?
Ich denke, die Cloud bietet eine ganze Menge Möglichkeiten, nur wie bei jedem Hype-Thema, was jetzt ganz schnell in der Öffentlichkeit gepusht wird, sollte man sehr vorsichtig sein. Ich würde sagen, die Sicherheit der Clouds ist noch nicht so, dass man bedenkenlos seine Daten dahin geben kann. Und ich denke auch, wir brauchen noch neue Konzepte, wenn wir unsere Daten jetzt wild um die Welt migrieren lassen. Also mein Begriff dafür wäre ein sich selbst schützender Datensatz, den wir entwickeln müssen, dass also die Daten praktisch erstmal verschlüsselt sind und dann praktisch den Nutzer genau sagen, was er tun muss, um an die Daten ranzukommen. Und dann ist es auch egal, wo die Daten liegen. Also dann kann ich sie auch von einem Cloud-Rechenzentrum ins andere schieben. Und wenn wir mal in die Nähe einer solchen Vision gekommen sind, dann wird es auch in der Tat ein Segen sein, weil dann kann man die Rechenzentren bei den Wasserkraftwerken bauen und alle haben billige Rechenleistung.
Ralf Benzmüller, Segen oder Seuche?
Ja, also ich habe ja schon gesagt, so es hängt wirklich von der Anwendung ab. Man muss es halt sehr differenziert sehen. Segen im Sinne von, dass viele neue Funktionalitäten möglich sind. Also wenn ich meine Daten in der Cloud habe, habe ich die eben nicht nur in meinem Unternehmen zugänglich. Und wenn ich einen Außendienst habe, dann kann der Außendienst auf die Kundendatenbank eben auch von allen möglichen anderen Rechnern zugreifen. Okay, das geht über VPN jetzt heute auch anders, ne? Es gibt bestimmte Dienstleistungen, die in der Cloud günstiger, billiger, besser angeboten werden. Aber man sollte da wirklich eben auch nicht einfach nur, weil es jetzt ein paar Cent weniger kostet, sofort ihr langfristige Verträge eingehen, sondern letztendlich auch eine Risikoabschätzung machen. Und das muss eben jeder für sich selber machen und dann wird so eine Cloud nicht mehr links. Und dass das mit den Daten und Daten irgendwo anders verarbeiten nicht funktioniert hat, das hatten wir vor 10-12 Jahren, als diese Outsourcing-Welle war, wo im Prinzip alle Datenverarbeitung nach Indien verschoben wurde. Das hat damals nicht funktioniert und das prophezei ich jetzt mal so, das wird auch dieses Mal nicht funktionieren.
Aus der US, Glück oder Unglück für die Menschheit? Was ist die Cloud?
Naja, also ich denke mal, das kann man durchaus vergleichen mit der Entwicklung des Internets insgesamt. Ich glaube, keiner von uns würde heute mehr bestreiten, dass die Welt, so wie wir sie heute kennen, ohne das Internet wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren würde. Und in 10 Jahren, so würde ich mal die These wagen, werden wir uns alle fragen, wie konnten wir jemals Computing machen ohne Cloud-Architekturen, wenn wir uns das gar nicht mehr vorstellen können. Aber wie bei jeder Technologie ist es natürlich immer die Frage, die Technologie ist ja nicht an sich gut oder böse oder gut oder schlecht, sondern es ist immer die Frage, wofür ich sie benutze. Ja, also nochmal, wenn beispielsweise heute Softwareentwickler bestimmte Projekte nicht machen können, einfach weil sie nicht die finanziellen Kapazitäten haben, um die dafür notwendige Infrastruktur für so ein Projekt bereitstellen zu können, ja, für die ist die Cloud wirklich besser als geschnitten Brot. Ja, also das ist die Lösung für sie. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele, viele Szenarien, wo man sagen muss, Vorsicht mit der Cloud. Da muss man mindestens 3-mal nachdenken oder solche sich selbst schützenden Datensätze haben. Das finde ich übrigens ein klasse Konzept. Also sowas hätte ich echt gerne. Bevor man solche Architekturen benutzt. Also immer nicht den Geist ausschalten, immer drüber nachdenken, was tue ich hier eigentlich gerade und es dann für die besten Anwendungen im besten Sinne benutzen, dann wird die Cloud sicherlich ein Erfolg und dann wird sie auch ein Segen sein für uns alle.
Herr Fischer, für den Rechenzentrumbetreiber ist die Cloud der Himmel oder ist es eher die Hölle?
Ja, ich bin eine kleine Firma und habe so einen relativ großen Rechnerraum. Also ich bin da etwas vorsichtig. Ein Teil von dem ist für mich einfach ein alter Hut in neuem Gewand. Ja? Und das hatten wir Ende der 80er, haben an der Uni Karlsruhe einen Film gedreht mit Raytracing. Und die Rechenleistung für Raytracing war damals wirklich, wirklich teuer. Und das haben wir verteilt auf eidelnde Workstations auf dem Campus. Also das war so auch so ein bisschen was in the cloud. Und auf jeden Fall ist es im Moment unbestreitbar der absolute Spitzenreiter in dem sogenannten Bullshit-Bingo. Das Wort Cloud darf nirgends in der Besprechung fehlen. Ne? Und es ist sehr unreif. Ich würde sagen, in 2 Jahren treffen wir uns hier wieder und trinken da oben ein Bier und dann sehen wir, ob sich die Cloud verzogen hat oder der Nebel um die Sicherheit.
Herr Kollege Wolfgang Back, also wie sieht es mit der Cloud aus deiner Sicht?
Ich brauche keine Cloud, persönlich. Übrigens, du brauchst, glaube ich, auch keine Cloud. Denn
ich
wir waren uns letztens noch einig, dass ich nicht meine Briefe bei Google liegen haben will. Möchtest du auch nicht, ne? Aber ich glaube, dass wir das Wort Cloud kann man doch heute schon haben. Ich kann doch einen Server irgendwo mieten. Der kostet 5 € im Monat oder so. Je nachdem, wie gut der ist.
Ja, was meinst du denn zu dem Thema überhaupt? Meinst du, dass es sich dauerhaft durchsetzen wird, also weil es so gut ist?
Es hat sich ja nun herausgestellt, dass viele hier von uns meinen, war schon mal da, ist nichts geworden. Jetzt die Chance ein bisschen größer, dass es was werden kann. Aber ob es was wird, brauchen wir noch ein paar C-Binden dazu.
Ganz genau. Also Sie werden sicherlich nicht erwartet haben, dass wir hier die Lösung haben. Und diese eine Antwort, es ist wie im normalen Leben. Alles, was Vorteile hat, hat Nachteile. Und wir müssen sensibel damit umgehen. Ich hoffe, dass unsere Experten Ihnen dann einen Teil Ihrer Fragen, die Sie noch gar nicht gestellt hatten, vielleicht noch nicht mal gedacht hatten, schon beantworten können, dass Sie neue Ideen haben und neue Einschätzungen treffen können. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen von Ihnen. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie hier auf der Bühne waren.
Ja, Herr Kollege, hast du Pech gehabt. In der Zwischenzeit konnten wir das klären. Es war ein Rechner abgestürzt.
Nein, und es war das Mikrofon vertauscht.
Ja, aber das hatte nichts mit der Aufzeichnung zu tun.
Und da kann ich ja nur ein Gleichnis sagen. Das war aber in der Kneipe, wo ich als Kind immer da hingeschaut habe. Das fand ich ganz toll. Da waren 2 Mönche an einem Fass und die probierten den Wein. Und der eine Mönch sagte, der Wein, der schmeckt nach Eisen. Und der zweite sagt, der Wein, der schmeckt nach Leder. Und dann haben sie das Fass leer getrunken und dann fanden sie ein Schlüsselchen an Leder. Und der Spruch war, und sie fanden, recht hat jeder, ein Schlüsselchen an Leder. Und so war unsere Auseinandersetzung, jeder von uns hat recht.
Ja, wer das glaubt, also der kommt auch in den Himmel, ganz bestimmt. Ja, gut. Und das mit dem Wein, da möchte ich mal sagen, das ist wahrscheinlich nur bei den ersten 2, 3 Gläsern so gewesen. Dann haben sie es sowieso nicht mehr geschmeckt. Ich denke, wir sind am Ende der Sendung. Tun den Daumen ganz nach oben, ziemlich weit. Sagen, das war heute ein schöner Tag hier auf der CeBIT.
Das war ganz munter, muss ich sagen. Mhm. Auch der ganze Tag war munter. Die CeBIT hat sich wieder bekrabbelt.
Ja, viel Leute in der Halle, teilweise kein Durchkommen, viele Leute im Außenbereich. Selbst da musste man sich durchwinden.
Und viele Leute, die ich gefragt habe, sagten, die CeBIT, die ist okay.
Da sah ich heute einfach immer eine CeBIT übrig behalten.
Ich habe behalte 2 über.
Echt?
Ja.
Jedes Jahr?
Ja.
Das ist aber Stress.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph. Technik Arne Wohlgemuth. Produktion Anja Arp und Manfred Kläuber. Eine Internetsendung der Voxmundi Medienanstalt, Köln 2011.
Der Computer Club 2 und G-Data sind, wie schon in den Jahren zuvor, Partner auf der CeBIT. G-Data gilt als Erfinder des Virenschutzes und wird in Hannover viele Neuheiten für Endkunden und Unternehmen vorstellen. das Computerclub-Team produziert in seinem Studio auf dem G-Data-Stand in Halle 11 wieder täglich eine Audiosondersendung für das Internet. Außerdem talken die beiden Wolfgangs täglich um 16 Uhr in der G-Data-Arena zum Thema IT-Sicherheit und Online-Kriminalität. Eingeladen sind Experten aus der Fachwelt vom BKA und vom Verfassungsschutz. Sie informieren über die Bedrohung und die Hintermänner des Equine-Business.